Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge bei unserem Fit for Digital Podcast. Ich habe heute den Florian Neimeyer bei mir von Uz in Uz und die Uz in Uz AG ist ein Komplettanbieter für Bodensysteme. So habe ich das jetzt mal den Quellen entnommen und ist ein Familienunternehmen, was 1911 gegründet wurde und dort erstmal als Klebstoffhersteller agierte und jetzt eben Bodensysteme entwickelt und vertreibt. Und ich habe ihn halt eingeladen, weil er eine interessante Geschichte erzählen kann zu seinem Unternehmen, wie sie die Mitarbeiter eingebunden haben während der Corona-Krise. Und ich würde ihn einfach direkt am Anfang mal fragen, oder bitten, sich vorzustellen und vielleicht auch was zu seiner Rolle im Unternehmen zu sagen. Hallo, Herr Neimeyer.
Hallo, Frau Lerch. Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier dabei zu sein. Und mein Name ist, wie gesagt, Florian Neimeyer und ich bin bei uns Bereichsleiter für Personal, IT und Recht bei der Uz in Uz Group. Und da ist meine Aufgabe, die richtigen Leute zu finden, zu halten, zu schauen, dass die gut arbeiten können und sich auch weiterentwickeln können.
Ja, das ist auch nochmal gut ausformuliert. Personal, IT und Recht, eine gute Mischung.
Absolut, die beste von allen.
Es soll sich tatsächlich heute so ein bisschen um das Thema Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterorientierung drehen. Das hatte ich ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Wie würden Sie die Unternehmenskultur in Bezug auf die Mitarbeiterorientierung beschreiben? Ich habe im Vorgespräch gehört, es gab auch eine Umfrage, die gemacht wurde zur Zufriedenheit der Mitarbeiter. Können Sie da ein bisschen was erzählen, wie das so wahrgenommen wird von den Mitarbeitern?
Aber sehr gern. Ich denke, wir sind ein familiengeführtes und zugleich börsennotiertes Unternehmen. Das heißt, die Börsennotierung hilft dazu, dass wir transparent über alles sprechen. Und die Familie steht auch für den Großteil unserer Werte. Das heißt, wir haben 6 firmenweite Unternehmenswerte definiert. Das sind Wertschätzung, Perspektiven, Internationalität, Balance, Dynamik und Verlässlichkeit.
Genau, das waren jetzt 6.
Genau. Und hinter diesen 6 Werten stehen wir und die Mitarbeiterorientierung, da ist mir die Wertschätzung eben das Wichtigste und die wird von oben nach unten tatsächlich vorgelebt und da steht die Familie ganz klar dahinter und lebt diese Wertschätzung, indem sie einfach, ich muss sagen, jetzt wir hatten einen Generationenwechsel, das heißt, die 4. Generation ist ins Unternehmen gekommen, davor die Generation, Herr Dr. Uz ist jetzt Aufsichtsratsvorsitzender, hat noch jeden Mitarbeiter am Standort gekannt. Aber auch die Söhne kennen jetzt fast jeden Mitarbeiter am Standort.
Also ich glaube 1911 irgendwie gegründet, habe ich jetzt nochmal nachgelesen in Wien. Also wirklich ein ganz klassisches Familienunternehmen in 4. Generation. Und jetzt nochmal kurz zu der Umfrage. Sie haben irgendwie eine Umfrage gemacht zur Zufriedenheit. Die Ergebnisse sprechen für sich, war, glaube ich, das Ergebnis.
Absolut. Also es ist eine interne Umfrage, die wir seit 10 Jahren schon durchführen. Allerdings da in sehr, sehr langen Abständen. Und jetzt seit diesem Jahr haben wir gesagt, die machen wir jetzt jährlich. Und da haben wir also verschiedene Sachen abgefragt, unter anderem auch, eben wie ist die Weiterempfehlungsbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und hier, was sehr erfreulich war, wir haben also gefragt, würden Sie uns Freunden und Bekannten weiterempfehlen? Und diese Aussage hat ein großer Prozentsatz zugestimmt oder eher zugestimmt. Also es waren insgesamt 92% in der gesamten Gruppe. Und das finde ich ganz herausragend. Und eine Frage, die mich noch mehr gefreut hat, war eben die Frage, ich komme morgens gern zur Arbeit. Und dieser Aussage haben eben 95% zugestimmt oder eher zugestimmt.
Das ist jetzt aber nicht nur am Standort Ulm gewesen, sondern in der gesamten Gruppe, ne? Das
war genau, in der gesamten Gruppe.
Sehr schön. Ja, dann kann man auch sagen, es liegt nicht an unserer wunderschönen Domstadt, sondern betrifft auch andere Standorte. Okay. Ich finde das ganz toll, dass wir tatsächlich auch heute so ein bisschen über das Thema Familienunternehmen sprechen, weil ich immer wieder feststelle, dass Familienunternehmen da irgendwie was mitbringen und haben, dass so eine ganz besondere Art einfach auch ist, mit seinen Mitarbeitern als, wie sagt man, Familienmitglieder umzugehen. Und ich finde das einen sehr großen Schatz, wenn Familienunternehmen das schaffen, sich zu behalten, also von der kleinen Firma, die vielleicht mit einem kleinen Laden oder einem kleinen Standort irgendwo anfing und dann, ich weiß nicht, wie viele Standorte haben Sie jetzt? 7?
Insgesamt haben wir, wenn mich alles täuscht, 19 Standorte weltweit.
Ah, okay. Mhm.
Das müsste ich aber gerade nochmal nachschauen.
Auf jeden Fall gibt es ja mehrere Untergruppen und sich das dann zu behalten, also sagen wir mal diese Kultur des kleinen Familienunterbetriebs, finde ich ganz, ganz toll und ganz wertvoll.
Genau, also es sind 26 Standorte. Damit 26. Ich keins vergesse, genau, ich war noch ein bisschen, wohlveraltete Zahlen hatte ich noch im Kopf. Aber was wir befragt haben, waren nur die Kern- und Wachstumsmärkte, die wir definiert haben in unserer Strategie. Also wir haben 6 Länder insgesamt gefragt, wobei wir allein in Deutschland insgesamt, jetzt muss ich gerade überlegen, 4 Standorte haben. Also von daher haben wir dann insgesamt 10 Standorte befragt.
Können wir vielleicht mal so ein bisschen schauen, wie war das, also wie kann man sich das denn vorstellen? Also wir können sicherlich nicht ab 1911 uns die verschiedenen Epochen oder Jahrzehnte anschauen, aber kann man vielleicht so ein bisschen auf die letzten Jahre, wo Sie auch im Unternehmen schauen und gucken, wie hat sich das entwickelt? Also diese Mitarbeiterbindung, Orientierung, Programme für Mitarbeiter. Gab es da durch den Generationenwechsel irgendwie eine Neuausrichtung oder können Sie da vielleicht mal einen Einblick geben?
Sehr gern, denn diese Entwicklung gibt es schon seit der sozusagen letzten Generation, seit der dritten Generation.
Ah, okay.
Wurde die initiiert und zwar seit, aber auch zufällig, als die nächste Generation, die vierte Generation ins Unternehmen reingetreten ist. Die sind 2011 sind die Söhne Julian und Philipp Utz ins Unternehmen gekommen. Und im gleichen Jahr haben wir auch ein interdisziplinäres Team aufgestellt zum Thema Employer Branding. Und dort durfte ich Projektleiter sein. Mhm. Und Employer Branding hat mir damals nicht viel gesagt, muss ich gestehen. Habe mich dann auch einlesen dürfen. Und da geht es eigentlich darum, zu schauen, wie positionieren wir uns als Arbeitgeber. Und dort haben wir uns als, also die Personaler haben sich zusammengesetzt mit Marketing-Fachleuten aus dem Unternehmen und haben uns überlegt, wie treten wir als Arbeitgeber auf und haben da ganz sehr schnell festgestellt, dass wir hier vor allen Dingen nach innen wirken wollen, ganz im Sinne der MitarbeiterInnen als die besten Markenbotschafter. Und haben dort dann auch die Werte definiert, also diese 6 Werte, von denen ich vorher berichtet habe, und gesagt, okay, 4 Werte waren sehr schnell definiert, weil wir eben so sind und die uns ausmachen, also diese Verlässlichkeit und die Wertschätzung des Familienunternehmens gepaart mit der Perspektive, weil wir einfach wachsen und sehr erfolgreich sind und auch der Dynamik, weil wir ein Innovationsmotor in der Branche sind und immer hier geschaut haben, gerade auch Richtung nachhaltige Produktentwicklung, dass wir hier Vorreiter waren und Marktführer für den Markt, vor allen Dingen auch in Deutschland. Und da haben wir eben noch 2 weitere Werte definiert. Das war einmal der Wert Balance und zum anderen der Wert Internationalität. Internationalität deshalb, weil wir einen sehr großen Marktanteil schon im deutschsprachigen Raum hatten und wussten, dass wir vor allen Dingen eben international wachsen werden und deshalb uns auch da internationaler ausrichten sollten. Und Balance einfach aus dem Grund, dass die Dynamik bei uns so groß ist, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht durchdrehen und eben dann gesagt haben, okay, da wollen wir bewusst uns um das Thema Balance kümmern, das heißt Wertsetzen. Und da war es dann eben auch sehr wichtig, Maßnahmen zu definieren. Man kann nicht nur sagen, Balance ist uns wichtig, sondern man muss auch danach handeln.
Ja.
Und haben dort eben dann verschiedene Maßnahmen gesetzt, wie zum Beispiel ein Sabbatical eingeführt, dass man also ein Lebensarbeitszeitkonto hat und dass man Überstunden oder Gehaltsbestandteile einzahlt und dort dann sozusagen Freizeit, also einen Monat, zwei Monate rausnehmen kann. Oder auch Fitnessräume eingeführt bei unserem Stadtort, ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Und dort arbeiten wir auch kontinuierlich dran, eben diesen Wert aufrechtzuerhalten, sodass die Leute sich jetzt auch sagen können, ja, Balance ist einer unserer Werte.
Das heißt, es gab in diesem Zuge einfach so eine Überlegung, wie machen wir uns attraktiv für den Arbeitsmarkt, wie kriegen wir neue Leute zu uns, die gerne bei uns arbeiten wollen. Und jetzt klang an irgendeiner Stelle auch so ein bisschen dieses von den Mitarbeitern aus. Gab es denn tatsächlich da irgendwie so eine Kampagne, wo auch Mitarbeiter dann irgendwie aufgetreten sind? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Wir.
Oder Interviews? Oder hat man die Mitarbeiter als Gesicht des Unternehmens irgendwie, weiß ich nicht, ganz platt irgendwie auch in Foto oder Plakaten, Broschüren, was auch immer, mit auftreten lassen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also klar, unser Team war ja zum einen besetzt aus Mitarbeitern aus dem Unternehmen. Und da waren wir relativ weit verwurzelt oder weit vernetzt auch schon im Unternehmen. Und wir haben selber dann auch Interviews geführt. Hier mit anderen Kolleginnen und Kollegen haben auch Umfragen initiiert, um einfach mal rauszufinden. Wir hatten damals den Claim, alles, was dir wichtig ist. Unter diesem Claim oder diesem Satz haben wir eben abgefragt, was ist denn dir wichtig? Und die Leute so ein Stück weit auch an die Uz in Uz Group sozusagen geführt als Arbeitgeber und da auch herausgefunden, okay, was ist den Leuten wichtig und was für Maßnahmen müssen wir dann auch setzen? Eine weitere Initiative zum Beispiel war Balance bei der Arbeit. Es gibt eine Vorgabe, dass man eine psychische Gefährdungsbeurteilung machen muss. Und die kann man auf verschiedenen Varianten durchführen. Die einfachste Durchführung wäre, dass man jemanden nimmt, der stellt sich neben die Mitarbeiter hin und überlegt dann, okay, wie sieht die psychische Belastung an diesem Arbeitsplatz aus? Und beurteilt das dann. Und danach werden dann Aufgaben definiert. Und das fanden wir relativ dünn. Haben uns überlegt, wer ist denn der Experte für den Arbeitsplatz? Klar, der Mitarbeiter ist der Experte.
Ja.
Auch eine Umfrage, einen Fragebogen entwickelt, haben die Mitarbeiter befragt und haben definiert, wenn so verschiedene Themenfelder, zum Beispiel, ich kann die meiste Zeit konzentriert arbeiten, und wenn da ein Großteil in einem Bereich gesagt hat, nein, das ist nicht der Fall, beziehungsweise vielleicht war die Formulierung auch umgekehrt, ich werde häufig unterbrochen und empfinde das als belastend. Und wenn das eben 25% der Mitarbeiter in einem Vergleichssegment gesagt haben, also zum Beispiel in der Produktion oder im Kundenservice, dann haben wir gesagt, okay, setzen wir uns zusammen und besprechen dieses Thema im Rahmen eines Workshops. Und haben eben auch diese Vorgabe der psychischen Gefährdungsbeurteilung genommen und die weiterentwickelt und daraus etwas gemacht, was man auch dann verwenden kann. Haben das auch dann Balance bei der Arbeit genannt und haben hier auch nochmal Ideen generiert, zusammen mit den Mitarbeitern, wie wir das Thema Balance zum Beispiel in dem Fall umsetzen können, sodass es auch spürbar ist für die Mitarbeiter.
Ah, okay. Also wirklich anhand dieser 6 Werte einmal durch jeden Arbeitsplatz einmal durchgegangen, so.
Ungefähr. Nicht bei allen Werten, aber eben bei Balance haben wir das zum Beispiel gemacht, genau.
Okay, interessant. Jetzt nochmal kurz eine Einordnung vielleicht, das haben wir jetzt tatsächlich übersprungen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie sind ja ein Unternehmen, was sich mit Bodenverlegesysteme, so ganz offiziell kann man das nachlesen, beschäftigt. Es ist auch viel Chemie dabei. Wie ist jetzt zum Beispiel der Standort Ulm aufgestellt? Wie viel sind in der Produktion? Wie viel sind in Büros verortet? Kann man da vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben?
Unsere Kunden sind Parkettleger, Bodenleger, Fliesenleger, Estrichleger. Und unser Ziel ist es, die alle erfolgreich zu machen. Und erfolgreich machen wir die zum einen eben über unsere Produkte, aber auch dann über Beratung, rund auch um zum Beispiel um die Themen Marketing oder teilweise auch Personalbeschaffung. Einfach wo die ein Thema haben, dort wollen wir denen helfen, denn wir sind nur so erfolgreich, wie unsere Kunden selbst erfolgreich sind. So, das ist jetzt relativ viel Marketing-Sprech, das tut mir leid. Aber tatsächlich ist das unsere Firmenkultur, dass wir sehr intensiv auch über unsere Kunden nachdenken und versuchen, diese Sicht einzunehmen. Und dementsprechend sind wir sehr vertriebslastig auch, weil wir ein sehr enges Vertriebsnetz haben.
Ja.
In Zahlen ausgedrückt arbeiten bei uns 42% aller MitarbeiterInnen im Vertrieb. Und das sind meistens auch selber Leute, die im Bodenhandwerk tätig sind. Das heißt, da sind auch viele Parkettleger, Bodenleger, Fliesenleger unterwegs, weil die natürlich dann auf Augenhöhe den Kunden auch entsprechend beraten können. Dann arbeiten bei uns rund ein Viertel in der Produktion. Also das ist das Schöne, wir produzieren selber in Deutschland an den Standorten in Ulm, in Würzburg, aber auch in Ilsfeld und Mettmann. Und sind da also auch sehr aktiv. Dann haben wir auch noch eine große Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Das hat mich selber am Anfang sehr überrascht, dass also 10% unserer MitarbeiterInnen in der Forschung und Entwicklung arbeiten. Denn ich persönlich hätte so viel Know-how und Wissen unter dem Bodenbelag gar nicht vermutet. Aber tatsächlich, steckt da unglaublich viel drin. Und das ist tatsächlich verblüffend und fantastisch, finde ich. Und der Rest verteilt sich dann eben auf 15% Verwaltung, Auszubildende und dann Vorstand und Geschäftsführung.
Forschung und Entwicklung am Standort Ulm wahrscheinlich, ne? Also das gibt es da eine eigene Abteilung?
Genau, hauptsächlich am Standort Ulm arbeiten dort die Kolleginnen und Kollegen einmal in der Analytik, aber auch in der Qualitätssicherung. Also die sind dann sehr nah an der Produktion dran. Und dann in zwei großen Abteilungen, einmal für Pulverprodukte, also die zum Beispiel Spachtelmassen entwickeln, und zum anderen für Flüssigklebstoffe, also die zum Beispiel einen Parkettklebstoff entwickeln.
Ja, das war ein guter Einblick jetzt auch nochmal für mich. Ich habe am Wochenende nämlich Vinyl gekauft für unseren Ausbaukeller und gelernt, dass allein dieser Stoff aus, glaube ich, 5 oder 6 Schichten besteht. Also Spachtelmasse, Kleber gehört ja auch dazu, um das Ding noch festzumachen, jetzt beim Parkett zumindest. Interessanter Einblick, das war nochmal ganz gut. Das heißt, ja, die Mitarbeiter sind gut aufgeteilt in der Produktion, in der Entwicklung, Vertrieb und Büro oder Verwaltung. Jetzt haben Sie schon ein bisschen angesprochen, was es jetzt abseits der Krise, also in der Corona-Krise, da kommen wir gleich nochmal drauf, haben Sie sich bei Utz in Utz ja was Besonderes einfallen lassen, deswegen bin ich auch auf Sie zugekommen. Aber abseits davon gab es also schon in den letzten Jahren die Angebote wie so ein Fitnessstudio, diese Auszeit zu nehmen. Das finde ich auch ganz interessant. Das habe ich jetzt noch von großen Konzernen, kenne ich das tatsächlich, dass man sich so ein Sabbatical nehmen kann, um, weiß ich nicht, eine Weltreise zu machen oder eine längere Familienauszeit zu nehmen. Aber bei so einem kleineren Familienunternehmen vermutet man das nicht. Und das finde ich ganz besonders spannend. Was gibt es, was haben Sie da irgendwie noch? Oder waren das die wichtigsten Punkte, die Sie genannt hatten?
Wir haben noch sehr viele andere Sachen. Mir fällt es nur immer schwer, die dann alle abzurufen auf einmal.
Ja.
Aber was wir im Employer Branding Team als erstes auch mitgemacht haben, war, im Vertrieb heißt es so Customer Journey. Also sich überlegen, welche Berührungspunkte hat der Kunde mit dem Unternehmen oder dem Produkt. Und sowas Ähnliches haben wir eben bei uns auch gemacht oder machen es auch öfters. Konkret überlegen wir uns, was sind emotionale Punkte eines Menschen in seinem Leben. Also das heißt, was ist den Menschen denn wichtig? Also auch ganz nach unserem damaligen Motto, wie gesagt, das haben wir jetzt abgelegt, alles, was dir wichtig ist. Inzwischen haben wir einen gruppenweiten Slogan, der heißt Your Flaw, Our Passion, den wir auch nutzen in der Arbeitgeberwerbung sozusagen. Aber um auf diese emotionalen Punkte sozusagen zurückzukommen, zum Beispiel sind wir mit da einen Punkt identifiziert, wenn ein Mitarbeiter den Arbeitsvertrag unterschreibt, das ist eigentlich so ein emotionaler Moment. Und wenn der Vertrag eingeht bei uns, dann schicken wir dem eine Willkommenskarte schon mal zu. Hey, wir freuen uns auf dich, und hat das gesamte Team unterschrieben. Also das ist so ein Moment, den wir eben neu identifiziert haben in so einem Workshop und gesagt haben, okay, der ist wichtig. Und ansonsten die anderen Punkte hatten wir als Familienunternehmen und auch familienorientiertes Unternehmen auch vorher meistens schon. Also diese Punkte wie Hochzeit, in Geburt eines Kindes, dann jede Menge Abschlüsse gegebenenfalls, wenn jemand eine Weiterbildung gemacht hat. Oder auch, wenn natürlich ein naher Angehöriger verstirbt und wir bekommen das mit, dann schicken wir da auch zum Beispiel eine Trauerkarte. Und da geht es einfach darum, dass man eben an den Punkten da ist, die eben besonders emotional sind. Natürlich bei den Positiven ist es einfach. aber auch eben bei den anderen Themen, wie zum Beispiel hatten wir auch einen größeren Workshop mit Seeberger zum Beispiel zusammen und hier mit einem großen Pflegeeinrichtung, die rund über das Thema Pflege und wo wir uns da eben auch Gedanken gemacht haben, haben hier auch Pflegelotsen ausgebildet, die eben dann Ansprechpartner sind und dann auch nochmal vermitteln können mit Erfahrungen mit anderen, weil das einfach ein Thema ist, was einen total aus der Bahn wirft, wenn man einen Familienangehörigen pflegen muss.
Ja.
Und ansonsten, ich meine, wenn ich jetzt kurz durchgehe, also es gibt Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke bei uns zum Beispiel. Betriebliche Altersvorsorge, denke ich, ist ziemlich Standard. Aber was wir auch relativ früh eingeführt haben, als ich verantwortlich wurde für die IT vor 8,5 Jahren, das eins der ersten Dinge war, dass wir das WLAN freigeschaltet haben für die private Nutzung, dass also die Mitarbeiter das auch nutzen dürfen.
Ja.
Und das sind lauter so kleine Dinge.
Ja.
Flexible Arbeitszeiten haben wir. Ich denke, auch das ist relativ Standard, aber wir haben auch dann konkret uns ein Modell überlegt für Teilzeitarbeit. Und das Schöne ist eben, dass auch Führungskräfte bei uns Teilzeit arbeiten können, meistens vollzeitnah, das heißt 70%, 80%, 90%. Aber zum Beispiel auch ich selbst arbeite momentan 90% und ab 1. Januar dann reduziere ich auf 80%, um einfach da auch mich verstärkt, um die Kinder kümmern zu dürfen. Wir haben seit 2005 haben wir ein umfangreiches internes Fort- und Weiterbildungsprogramm, das nennt sich Horizonte. Das haben wir auch umgebaut dann nach den verschiedenen Werten, dass dort dann eben sehr viele verschiedene Kursangebote gibt. Also da gibt es, ich glaube, rund 35 Kursangebote jedes Jahr am Standort Ulm allein. Und zum Beispiel unter dem Thema Wertschätzung sind ganz viele Führungskräfteseminare. Denn da liegt unser Fokus drauf. Die Mitarbeiter finden das Unternehmen meistens immer nur so gut, wie sie ihre Führungskraft, ihre persönliche, gut finden. Und das ist auch der wichtigste Kontaktpunkt, denke ich, für jeden Mitarbeiter. Und deshalb legen wir da sehr viel Wert auf, dass wir da die richtigen Führungskräfte finden und dass die dann sich eben auch weiterentwickeln können.
Ja, also jetzt haben wir, glaube ich, einen guten Rundumschlag gemacht. Einmal den Ritt durch alle Angebote.
Wir haben noch viel mehr.
Ja, aber gut, das ist, glaube ich, jetzt ganz gut gewesen, das nochmal so einmal so einen Kreis zu drehen. Jetzt gab es die Corona-Krise, die es immer noch gibt natürlich, aber die Situation, dass plötzlich alle im Homeoffice waren, beziehungsweise dieser nationale Lockdown im März, April. Und vielleicht können Sie jetzt mal kurz einen Einblick geben, was da gemacht wurde, beziehungsweise ich habe natürlich im Vorgespräch schon gehört, dass es da ein extra Krisenstab war. Geben Sie uns doch mal vielleicht einen Einblick, was da passiert ist, genau. Also einmal, was sich da gebildet hat und was es dann vielleicht für zusätzliche Angebote für die Mitarbeiterinnen gab.
Sehr gern. Also Ende Februar saßen wir eigentlich zu dritt mit Vorstand zusammen. Das war eine Kollegin aus der Personalentwicklung, aus die Leiterin von Personalmanagement und ich. Ich war damals noch in den USA, habe unser Internet ausgerollt. Für mich war es noch recht früh, aber ich konnte eh nicht schlafen. Und da haben wir eine Telefonkonferenz gemacht, uns darüber unterhalten, was das für uns bedeutet. Und tatsächlich waren wir drei dann eben mit dem Vorstandsmitglied sehr intensiv daran zu schauen, okay, wie können wir Schaden abwenden bzw. die Gesundheit unserer Kolleginnen schützen. Und haben uns da intensiv Gedanken zunächst gemacht. Uns war auch klar, dass das ganze Thema mindestens bis Herbst andauert. Und haben gesagt, okay, wir schicken jetzt nicht alle nach Hause direkt, sondern überlegen uns Konzepte, wie wir auch über lange Zeiträume gegebenenfalls arbeiten können. Weil die Frage ist ja, wenn man sofort alle nach Hause schickt, unter welchem Grund sollen wir die dann mal wieder herkommen lassen? Also es wird ja vermutlich besser. Und leider hat sich da viel davon bewahrheitet. Es ist dann aber über den Sommer ja tatsächlich besser geworden, sodass dann auch andere wieder Leute zurückgeholt haben. Und was wir gemacht haben, war zum Beispiel ein ganz einfaches Tandem-Modell, dass man eben sagt, okay, wir haben die Abteilungen, wo es möglich war, geteilt und gesagt, okay, die eine Hälfte kommt Woche A und die andere Woche B. Und so können alle noch im Büro arbeiten. Und wenn es bei jemandem überhaupt nicht daheim ging, wegen kleinen Kindern zum Beispiel, dann haben wir dort auch im Gespräch mit den Kollegen und Kolleginnen eine Lösung gefunden und mit den Führungskräften zusammen. Und gerade am Anfang, was ja besonders die Eltern getroffen hat, war dieser Lockdown der Schule und der Kindergärten. Und das hat mich auch persönlich ziemlich getroffen, also weil ich selber zwei kleine Kinder habe und die dann plötzlich daheim waren. Und das dann eben auch wir irgendwie stemmen mussten. Und da war dann auch die Erfahrung, eigentlich einer passt immer auf die Kinder auf und der andere arbeitet. Und beide kommen vom Zahnfleisch daher und werden eigentlich dieser Gesamtsituation nicht so richtig gerecht.
Ja.
Aus dieser persönlichen Betroffenheit heraus auch haben wir dann zum Beispiel einen Austausch für Eltern angeboten. Dreimal innerhalb von einem Tag, einfach zu den verschiedensten Zeiten, früh morgens, mittags, nachmittags. Und eins, glaube ich, sogar, es waren sogar vier, eins sogar um 18 Uhr noch. So dass jeder halt irgendwie die Chance hat, da teilzunehmen, der da Interesse hat. Und der eine Bestandteil war, also den Eltern erstmal zu sagen, macht euch jetzt mal keinen Kopf. Wir bekommen über dieses Lebensarbeitszeitkonto, können wir gegebenenfalls Minusstunden ausgleichen. Ansonsten gibt es da sicher auch einen Topf, das war damals noch nicht klar, aber es war dann auch über das Infektionsschutzgesetz, kann man Ausgleich gestalten. Und wir haben dann noch was Tolles in der Chemiebranche, also wir sind im Chemietarifvertrag, das nennt sich Zukunftsbetrag. Auch da können wir nochmal bis zu 10 Tage aus den nächsten Jahren vorziehen. Macht euch da mal bitte ums Finanzielle jetzt mal keinen Kopf. Das ist sozusagen sicher. Und das andere ist, wir haben uns dann auch ganz persönlich ausgetauscht, wie blöd die Situation für uns aktuell ist. Und das wirklich
Strategien überlegt auch oder geteilt vielleicht?
Erstmal einfach geteilt, dass ich einfach gesagt habe, hier, ich fühle mich da gerade extrem im Hamsterrad. Und was mich dann sehr gefreut hat, dass dann eben ganz viele Kolleginnen und Kollegen auch aus sich rausgegangen sind und eben auch so die erzählt haben, wie das gerade läuft. Und das ist dann auch schon ja eine Entlastung, wenn man merkt, okay, das liegt nicht an mir, sondern es geht ganz vielen ganz ähnlich. Und was das Schöne war eben, dass wir uns da ganz toll ausgetauscht haben. Wir haben ein bisschen die Sorgen hier nehmen können. Und das andere war eben die große Solidarität eben der anderen MitarbeiterInnen, die dann gegebenenfalls, wenn irgendwelche Mehrarbeit angefallen ist, dann eben eingesprungen sind für die Eltern.
Und diese Krisentaskforce, wo Sie ja auch Mitglied sind, die hat sich neben diesen Angeboten für Eltern noch andere Dinge irgendwie überlegt, ne? Also, oder was war denn eigentlich genau die Aufgabe? Vielleicht stellen wir die Frage andersrum. Was war genau die Aufgabe dieser Krisentaskforce, die da initiiert wurde im März?
Also zunächst mal ging es um das Notfallmanagement, zu schauen, dass eben wir gesund am Standort arbeiten können. Dann ging es ein Stück weit auch, okay, was heißt das wirtschaftlich für uns? Und sich zu überlegen, wenn es uns wirklich schlecht geht und wir in Kurzarbeit müssten, wie gehen wir da vor? Dann eben auch in enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. Da war, was auch wieder so ein schöner Moment war, dass die Familie uns deutlich gesagt hat, wir gehen nur in Kurzarbeit, wenn es nicht anders geht.
Die Familie Utz meinen Sie jetzt, ne?
Die Familie Utz ja. Als auch als Mehrheitseigentümer. Und das fand ich super Signal, auch nach innen, das, was wir dann eben auch so transportieren durften. Also das heißt, am Anfang war es extrem viel Kommunikation erstmal. Was bedeutet das eigentlich? Was ist der Virus? Wie müssen wir uns verhalten? Können wir uns schützen? Mhm. Sind wir hier sicher? Welche Konzepte haben wir? Und was muss man alles machen? Und das hat eigentlich angedauert bis April, Ende April. Also da waren wir ziemlich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Parallel hatten wir das Glück, dass wir eine sehr umtriebige IT auch haben, die sehr, sehr kreativ auch ist und die uns dieses gesamte Thema Webkonferenzen, Videokonferenzen neu aufgesetzt hat. Und dort haben wir dann auch geholfen mit der Schulung. Was wir auch zum Beispiel angeboten hatten, waren dann digitalen Austausch, auch intensiv für die Führungskräfte. Also die haben wir wirklich mindestens alle 2 Wochen auf dem Laufenden gehalten, wie ist gerade die Entwicklung, dass die dann auch wieder in ihre Teams transportieren können. Hatten dort auch verschiedene Workshop-charakterartige Austausch angeboten rund um das Thema Führen im Homeoffice, dann eben auch das Thema mit den Eltern, wie gehen wir da mit der Situation um, dass einfach auch die Führungskräfte da Bescheid wissen und dass wir da an einem Strang ziehen und dann eben auch die Thematik wirtschaftliche Situation, mögliche Kurzarbeit, dass wir dort dann eben auch schonend die Führungskräfte darauf vorbereiten für den Fall der Fälle, falls so kommen würde und dann eben die Konzepte durchgesprochen haben. Und ansonsten ging es natürlich darum, sich zu überlegen, was machen wir, wenn jemand Kontakt zweiten Grades ist, Kontakt ersten Grades infiziert, wie gehen wir da vor? Und als wir dann wieder Luft hatten, haben wir uns überlegt, okay, und jetzt, wie packen wir es jetzt an? Und haben dann zum Beispiel dann auch Ende April digitale Sportkurse angeboten und unser gesamtes Fort- und Weiterbildungsprogramm digitalisiert.
Wow, das klingt, also am Anfang IT erstmal fit machen, Videokonferenzsysteme installieren, implementieren, Leute schulen, damit umzugehen und jetzt auch noch Weiterbildungsprogramm. Es klingt nach viel Arbeit.
Ja, gleichzeitig war das dann auch der sinnstiftende Teil, weil vorher war es nur dieser Notfallmodus.
Ja, ach ja, stimmt.
Ich war dann schon sehr froh, dass ich dann mal sagen konnte, okay, jetzt machen wir was anderes. Zum Beispiel, und so ein Stichwort war ja, ich weiß nicht, mit diesen 2 chinesischen Zeichen oder das eine Zeichen, das sowohl für Krise als auch für Chance steht.
Ja, ja.
Das ging ja teilweise auch hoch und runter durch die Medien. Und es ging mir schon daraus, okay, welche Chancen können wir noch aus der Krise da rausnehmen? Und in dem Zug habe dann ich mir auch überlegt, wie kann ich da nochmal beitragen, und da sind wir dann auf ein neues Schulungskonzept gekommen, das heißt effizient arbeiten mit und dann mit den verschiedenen Tools, die wir haben, mit den verschiedenen digitalen Tools, und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, verflixt, wie viele verschiedene digitale Tools wir da inzwischen tatsächlich haben, und inzwischen haben wir da 17 verschiedene Schulungen, die jeweils, das ist so ein Wirbelsturm an Tipps und Tricks rund um ein Tool über 50 Minuten. Hat sich daraus entwickelt, angefangen von unserem Go-To-Meeting über iPhone, Lotus Notes, Quarko, Word, Excel, unser CRM, SAP, Windows 10, mit effizient arbeiten mit Präsentationen hatten wir neulich, was für verschiedene Präsentationsmöglichkeiten gibt es zum Beispiel und wie kann man da schnell damit arbeiten. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich dann selber persönlich dann wieder viel Energie rausschöpfe. Und wo wir uns auch nochmal weiterentwickeln können in der Krise und das eben zum Positiven nutzen und da einfach uns austauschen.
Ja, jetzt bin ich natürlich ganz neugierig als Trainerin, wie das genau aussah. Also waren das jetzt irgendwie kleine Videoclips oder waren das direkte Online-Workshops, wo man sich getroffen hat? Oder wie kann man sich das vorstellen, in welchem Format?
Super Frage, genau. Wir hatten auch kleine Videos erst überlegt. Hatten das auch schon mal probiert, schon vor 4 oder 5 Jahren, dass wir so kleine Bits und Bytes erstellt haben, um so Tipps und Tricks anzubieten, wie man zum Beispiel besser, wir haben Lotus Notes am Standort, mit Lotus Notes arbeitet, mit dem Kalender und so weiter. Ergebnis ist, dass diese Videos kaum jemand anschaut.
Mhm, okay.
Und auch dieses effizient Arbeiten mit war am Anfang, ist die Hürde doch relativ groß, sich 50 Minuten Zeit zu nehmen. Ich habe es ausgerufen als, hier nehmen Sie da teil und Sie werden 2 bis 3 Tipps und Tricks mitnehmen, die Sie sofort anwenden können im Arbeitsalltag.
Mhm.
Das ist sozusagen mein Ziel. Und da haben dann doch noch viele gesagt, okay, für 2 bis 3 Tipps und Tricks nehme ich mir nicht 50 Minuten Zeit.
Okay.
Mhm. Und es hat sich erst jetzt rumgesprochen, dass das wohl doch nicht so schlecht ist und kommen dann eben doch mehrere, so auch jetzt in den Wiederholungen. Und das Ganze sieht tatsächlich so aus, dass wir eben 2 Personen haben, normalerweise eben einen Super-User oder eben das sehr intensiv nutzt und eine Person, die sich technisch sehr gut auskennt, aus der IT im Regelfall oder wer eben dieses System verwaltet. Und die beiden stellen sozusagen abwechselnd immer einen Tipp und Trick vor. Also zum Beispiel in Word, dass eigentlich Word für Protokolle gar nicht mehr so sinnvoll ist, sondern unser Intranet, das auf Confluence basiert, viel praktischer da ist. Oder den Überarbeitungsmodus in Word, wie man mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Oder Textbausteine, Schnelltextbausteine in Word. Oder Suchen und Ersetzen, wie man das nutzen kann, um doppelte Leerzeichen zu entfernen, zum Beispiel.
Also ist das jetzt live, habe ich verstanden. Also Workshop-Charakter, genau. 50 Minuten.
Genau, ist live. Okay. Und da gehen wir doch ganz viele Tipps und Tricks durch. Wir haben dann eine Seite dazu erstellt mit den Tipps, die wir sozusagen anhand derer wir das durchgehen. Und am Schluss haben wir noch einen kurzen Moment Zeit für Erfahrungsaustausch. Und bislang war es jedes Mal so, also ein Großteil dieser Schulungen oder dieser Workshops, da bin ich mit dabei, als einer der beiden Personen. Und es war noch jedes Mal so, dass ich auch was gelernt habe. Durch die Fragen der Person, weil die dann fragen, hey, geht das und das dann vielleicht auch? Und dann probieren wir das aus. Ja.
Ja, okay. Das ist jetzt quasi gestartet als Experiment. Wie sich das anhört, wird das vielleicht noch weiterlaufen oder sich so wandeln, dass vielleicht plötzlich andere Leute Lust bekommen, da auch was anzubieten. Da würde ich gerne mal nachhorchen in ein paar Wochen. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, das jetzt so anzubieten, dass man ja wirklich von überall auf einfach online teilnehmen kann. Und
das war auch die große Chance tatsächlich für uns. Wir waren ja bislang sehr, ich sage jetzt mal, Ulm fokussiert mit der Personalentwicklung. Und jetzt durch diese Digitalisierung haben wir das im gesamten deutschsprachigen Raum anbieten können. Also auch für die Schweiz, für Österreich. Und wir haben es noch für die Niederlande geöffnet, falls sie da Interesse haben, dass sie dann eben einfach in die Sportkurse mit dazukommen oder auch in diese sonstigen Angebote. Also wir haben auch rund ums Thema Resilienz zum Beispiel dann Vorträge gehabt oder auch Immunsystem stärken durch eine gesunde Ernährung als Beispiel. Und das war eben das Schöne, dass das dann eben nicht nur die Kolleginnen und Kollegen am Standort in Ulm waren, sondern eben auch ganz viele von den anderen Standorten teilgenommen haben.
Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, mein Lieblings-Giveaway zu erwähnen, das ich auch schon sehen durfte, zumindest virtuell. Das sind diese tollen, wie nennt man das, Pop-Ups, Emoji-Cons zum in die Kamera halten in virtuellen Konferenzen.
Ja, das war tatsächlich auch, wir haben uns überlegt, also das ist das Schöne durch das Employer Branding Team, das es ja natürlich immer noch gibt. Und wir sitzen alle 3 Wochen zusammen und überlegen uns die kommenden Maßnahmen in diesem sogenannten, das heißt das Employer Branding Marketing Team. Also weil wir einfach diese, wir sind sozusagen der operative Teil neben dem strategischen Gesamtteam, das sich einmal jährlich oder zweimal jährlich trifft in einem Workshop, um die Richtung festzulegen. Aber in diesem operativen Team, das ist ja auch das Schöne, dort konnte ich ja dann auch mal diese Frage reinwerfen, hey, wie schaffen wir es, Emotionen besser zu transportieren? Und da kam dann eben raus, wir könnten ja Smileys transportieren ja im Sprachchat ganz gut. Und dann haben wir Smileys selber ausgedruckt, auf Schaschlikspieße gespießt, geklebt und halten die eben dann die Kamera rein. Und das hilft tatsächlich enorm, weil da fällt es eben auf, ein Lächeln oder ein Gesichtsverziehen, Augenbrauen hochziehen, stellt man halt, wenn man zu neunt in einer Videokonferenz ist, nur sehr unmerklich fest, wenn man gerade spricht. Und gerade für denjenigen, der spricht, sind die Smileys unglaublich hilfreich. Und gleichzeitig stelle ich da aber auch fest, dass die Leute sich nicht so richtig trauen oder dass die Hürde wohl zu groß ist, die auszudrucken und auszuschneiden und aufzukleben. Das heißt, das überlegen wir uns auch. Als nächsten Schritt werden wir die jetzt auch dann verteilen, also selber vorbasteln. Vielleicht durch unsere Junior-Firma der Azubis, Jutsenior heißen die.
Ja, bitte. Die haben vielleicht tatsächlich auch Freude da, sich ein bisschen kreativ auszutoben. Und
ein neues Geschäftsmodell, genau.
Ich möchte bitte informiert werden, wenn die Großproduktion und der Verkauf in den Handel geht.
Ich wollte es tatsächlich schon seit Ewigkeiten, habe ich unser Social-Media-Team darum gebeten, doch über unsere Kanäle zu verteilen. Haben sie darauf hingewiesen, dass es ein Copyright-Problem sein könnte.
Ach so, ja.
Dann zeichnen wir es doch nochmal selber, die Smileys. Und das hat jetzt nicht die oberste Priorität leider bei Mediengestaltern. Genau, aber da hoffe ich tatsächlich immer noch, dass da was kommt. Und dann über unseren Insta-Account und Facebook und LinkedIn werden die dann sicher auch zur Verfügung gestellt.
Ja. Ja, ich finde das einfach, ganz toll, weil das wirklich was ist, wo man eben wirklich überlegt, wie kann man über diese Distanz hinweg und dieses in der Videokonferenz vielleicht, wo eben ein paar Emotionen nicht transportiert werden, wie kann man da trotzdem Nähe schaffen, ja? Und das lockert natürlich auch die Stimmung auf, wenn man dann mal den Daumen hoch in die Kamera hält oder den stirnrunzelnden Smiley. Das ist einfach irgendwie, das hat halt noch eine Ebene dazu gewonnen. Und das finde ich irgendwie ganz toll, weil man so ja auch den Teamzusammenhalt stärken kann, vielleicht eben ein bisschen Lockerheit in ein Meeting bringen kann. Das fordert diese Zeiten, solche kreativen Lösungen zu machen, ja.
Finde ich auch. Und da ist eben das Tolle, man muss sich einfach nur bewusst sein, man hat diese Ideen ja irgendwo im Unternehmen und die muss man zutage bringen. Und einfach Leute, die Spaß haben am Rumspinnen oder überhaupt unglaublich kreativ sind, da eben zusammenbringen in einem Workshop und dann kommen da eben solche Ideen raus. Was anderes, erst letzten Dienstag oder Montag, am 24. November, hatten wir noch zu einem anderen Workshop Anregungen für die dunkle Jahreszeit. Also das war auch so, wir haben dreimal im Jahr so einen runden Tisch für Führungskräfte und besprechen dort verschiedene Themen, den darf ich moderieren. Und hatten wir jetzt auch den 25. Yay! Und dort war ein Thema eben hier, einfach auch die psychische Belastung jetzt der Mitarbeiter durch die dunkle Jahreszeit kombiniert mit dem Lockdown, ist auch nicht zu unterschätzen. Und dann war eben hier, wie kommen wir da durch den Herbst gesund? Und habe gefragt, ob da jemand Interesse hätte, an dem Workshop teilzunehmen. Und da haben sich dann auch sofort 8 Personen gemeldet. Gut, inklusive mir, also 7 haben sich noch gemeldet. Und die habe ich dann für so einen einstündigen Workshop mit Brainwriting eingeladen. Dann die besten Ideen da raussortiert und dann gewichten lassen, bewerten lassen. Eine Priorität gesetzt, nach Einfluss und Aufwand sortiert. Und da kam dann eben raus, einmal einen Leitfaden für digitale Besprechungen nochmal zu erstellen, dann so eine Erfolgeseite aufzuschreiben. Also da geht es darum, bei mir ist manchmal so, wenn ich ganz am Wuseln bin und irgendwie nichts geht voran ich habe das Gefühl, es geht nichts voran, dann haben wir bei uns im Bereich eine Seite eingerichtet, die heißt Erfolge 2020. Und immer wenn jemand einen Erfolg hat, schreibt er den da rein. Und wenn es mir nicht so gut geht, gehe ich auf die Seite und dann sehe ich, was wir schon alles dieses Jahr erledigt haben. Dann denke ich mir, ist ein sehr gutes Jahr.
Gibt es keinen Grund, traurig zu sein, Trübsal zu blasen. Ne?
Genau, und das haben wir gesagt, diese Idee haben wir eben auch dann verteilt und gesagt, hey, das ist eigentlich eine super Idee, die wollen wir den anderen auch mitteilen. Dann diese Emojis wollen wir dann schon vorpräpariert verteilen. Haben auch überlegt, was toll gewesen wäre, da waren wir nur jetzt zu spät dran, ein Weihnachtsfeierkonzept zu verteilen. Dann auch die Interaktionsmöglichkeiten, dass man die nochmal darstellt, was es so für Möglichkeiten gibt, sei es mit Menti, sei es mit Mural, das Brainwriting, Kahoot, Voxvote. Also, und dass man dort auch ein Moderatorentraining anbieten, um einfach, diese Workshops sind ja unglaublich toll und es gibt viele Leute, die das machen können, dass man darauf hinweist, hey, ihr könnt auf die zugreifen, euch Anregungen holen oder die machen das für euch vielleicht sogar. Und somit auch die digitalen Austauschmöglichkeiten dann stärken.
Gab es bei Ihnen nicht auch sowas, jetzt muss ich mich an unser Vorgespräch erinnern, so ein Feierabend virtuelles Zusammenkommen oder
ja,
sowas?
Mehrfach sogar. Und ja, zwar das eine war, es war noch relativ früh, im Juni hatten wir ein internationales Manager-Meeting. Da kommen alle Geschäftsführer weltweit zusammen und das ging einfach nicht. Und das war uns im Rahmen der Organisation April, Mai schon ziemlich klar. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen das digital. Und das lief auch richtig gut. Und das Schöne war, am Abend hat man da immer noch ein gemeinsames Event, geht schön essen, macht noch was Gemeinsames zum Teambuilding. War jetzt natürlich so schwierig, aber was wir dann eben Schönes gemacht haben. Wir haben Judith Mutschler mit ihrem Mann, das ist eine Musikerin hier aus der Region, die wir häufig auch auf unseren Festen eingeladen haben, weil die ganz hervorragend die verschiedensten Stilrichtungen spielen können. Und also für jeden Anlass ist da was dabei. Und die haben sich tatsächlich bereit erklärt, so eine Art Wohnzimmerkonzert zu geben.
Wow, cool.
Kolleginnen und Kollegen haben sich dann Musik wünschen dürfen und die haben gesagt, okay, das können wir probieren oder das spielen wir. Und das war natürlich super cool und das haben die dann eben übertragen. Und gleichzeitig saß jeder daheim mit der Familie zusammen, hat so einen großen Fresskarton zugeschickt bekommen, wo auch noch ein Wein drin war.
Perfekt.
Haben alle gemeinsam tatsächlich gefeiert. Hat sich nicht ganz so angefühlt wie ganz persönlich, aber ein paar haben auch so dann Gitarren ausgepackt oder Trommeln, haben dann mitgerasselt. Natürlich alle gemutet, weil die Profimusiker waren am Berg. Kann man natürlich musizieren lassen. Aber hat jeder so ein bisschen Spaß gemacht und man konnte auch die anderen anschauen. Dann teilweise gab es dann einen Contest sozusagen, was sich so entwickelt hat. Wer hat den coolsten Hintergrund, der zur Musik passt? Dass man so ein Cover hochgeladen hat von der Band. Zum Beispiel, der ein Musikstück gerade gespielt wurde. Und es war einfach ein guter Laune-Abend und es hat einfach gezeigt, hey, es geht digital so einiges. Das war das eine. Und das andere war, auch, dass wir mal ausprobiert haben, auch wieder am runden Tisch für Führungskräfte ist das entstanden. Wir probieren jetzt einfach mal am Abend was aus und haben die Führungskräfte da auch eingeladen, wer da Lust hat, dazukommen. Und haben dann eine Runde, wir waren dann am Ende leider nur, oder das heißt leider, das war echt perfekt, waren wir zu siebt, haben dann aber Montagsmaler zum Beispiel gespielt und Pantomime und auch kurz Tabu, das ist nur gescheitert, dass keiner von uns das Spiel hatte. Und das hat auch super Spaß gemacht, einfach das mal auszuprobieren, eine Stunde lang mit anderen das zu spielen und dann konnten wir das eben auch wieder empfehlen an die Führungskräfte, hey, das könnt ihr auch mal.
Mit eurem Team machen, ne?
Ja. Genau.
Also ich höre schon, Utz in Utz ist experimentier- und spaßfreudig. Das finde ich irgendwie ganz spannend, dass sich tatsächlich auch die Zeit genommen wird, das einfach mal auszuprobieren, abseits des Alltagsgeschäfts. Sich wirklich die Zeit zu nehmen, solche Konzepte zu überlegen und dann einfach mal zu machen, ne, sage ich mal. Das ist irgendwie ganz schön. Jetzt gucke ich ein bisschen auf die Uhr. Wir sind schon fortgeschritten in der Zeit und jetzt würde ich gerne noch zwei Fragen stellen. Und das eine ist, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft blicken, wir hoffen ja, dass die Impfung bald kommt und Corona 2021 sich irgendwie ausschleicht. Was von diesen vielen, vielen Möglichkeiten und entwickelten Konzepten der Mitarbeiterbindung und des Zusammenhalts sollen denn vielleicht beibehalten werden in der Zukunft und gibt es vielleicht auch Wünsche oder Ideen von Mitarbeitern? Wie sieht es da aus bei Utz in Utz? Haben Sie sich da schon Gedanken gemacht?
Laufend denken wir darüber nach. Tatsächlich ist es so, dass ich hoffe, dass wir weiter digitale Angebote pflegen werden. Das heißt, dass man unkompliziert von welchem Standort auch immer an verschiedenen Angeboten teilnehmen kann. Zum Beispiel eben dieses effizient Arbeiten mit oder auch Vorträge, finde ich, funktionieren ganz hervorragend digital. Bis zu einem gewissen Grade funktionieren auch Workshops gut, wie zum Beispiel jetzt eben dieses Brainwriting, von dem ich gesprochen hatte. Das habe ich im Rahmen auch von im Rahmen eines Werte-Workshops mit Großbritannien anbieten dürfen. Dort hatten wir also einen Ganztagesworkshop, den wir rein digital gestaltet haben. Auch das hat gut funktioniert, eben mit den verschiedenen Tools wie Menti, mit unserem Intranet auf Confluence-Basis, mit der Brainwriting-Methodik und auch noch so Umfragen über Lime-Survey und so weiter. Auf jeden Fall, da haben wir extrem gute Erfahrungen, weil die Leute sich extrem weiterentwickelt haben, was die Digitalisierung und die IT-Affinität mit den verschiedenen Instituten angeht. Und die sind auch deutlich offener geworden, eben so Dinge einfach mal auszuprobieren.
Ja.
Das hoffe ich eben, dass wir beibehalten können. Einmal diese Freude an den neuen Dingen, die mal auszuprobieren. Und zum anderen, dass ein Stück weit das Arbeiten getrennt werden kann vom Ort.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir da auf einige Reisen einfach verzichten können. Mhm. Auch nicht zuletzt natürlich für das Thema Nachhaltigkeit. Sowohl die ökologische als auch die ökonomische Nachhaltigkeit können da nur gewinnen.
Mhm. Mhm. Gibt es konkrete Wünsche von den Mitarbeitern? Haben die jetzt irgendwie gesagt, Homeoffice will ich gern weitermachen? Gibt es da Ideen, das irgendwie nochmal anzubieten? Oder gibt es welche, die sagen, ich will unbedingt zurück? Also wie kann man da so ein bisschen so ein Stimmungsbild kriegen? Und gibt es da Ideen, dass, wie sagt man das, das ortsunabhängige Arbeiten vielleicht möglich zu machen?
Also die KollegInnen haben sehr unterschiedliche Haltungen zum Homeoffice und zur Arbeit im Büro. Das ist extrem individuell. Einfach weil auch jeder sehr unterschiedliche Voraussetzungen daheim hat.
Ja.
Von jemandem, der ganz allein wohnt und dann jetzt fast keinen Kontakt mehr hat, bis zu jemandem, der einfach mehrere Kinder daheim hat, die auch daheim sind und dann sich da nicht konzentrieren kann, haben wir da ein sehr breites Spektrum, bis zu jemandem, der eben im Sommer eine Dachgeschosswohnung hat, wo es einfach extrem heiß wird. Genau, also von daher sind da die Voraussetzungen extrem unterschiedlich und so ist auch die Wahrnehmung des Homeoffice. Gleichzeitig sehen wir, dass es gut funktioniert. Wir hatten auch schon seit 8 Jahren die Möglichkeit des mobilen Arbeitens. Das heißt, dass man 20% seiner Arbeitszeit nicht im Büro wahrnehmen durfte, sofern es die Tätigkeiten zugelassen haben und das Vertrauen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter da war. Und ich denke, dass das jetzt stark genutzt wird. Also einfach vor dem Hintergrund, dass man sagt, hier diesen einen Tag in der Woche, das nutze ich einfach, um von daheim zu arbeiten. Für konzentrierte Tätigkeiten zum Beispiel. Und davon gehe ich aus, dass es jetzt intensiver genutzt wird als bisher, weil bisher war das immer so ein bisschen Verhalten, was mich relativ überrascht hat. Und der andere Aspekt, dass wir eben Homeoffice verstärkt einführen, ich denke, auch da gibt es wieder ein paar KollegInnen, die sagen, ja, hey, ich würde gerne öfters im Homeoffice arbeiten, aber es ist jetzt noch niemand aktiv darauf zugekommen, dass es jetzt über diese 20% sein sollte, beziehungsweise da möchte ich auch noch eine Umfrage machen, die werden wir im Februar durchführen, eben mit unserer Mitarbeiterumfrage, mit unserer nächsten, wo wir diese Fragen eben aufnehmen. Und dann finden wir das eben heraus und werden darauf dann eben auch agieren, aber momentan überlegen wir uns schon, hey, wie kann das weitergehen? Auch im Sinne von, wenn wir weiter wachsen, vielleicht müssen wir dann nicht erweitern, sondern können das Ganze mit einer Win-Win-Situation sozusagen lösen, dass wir eben einzelnen Leuten sagen, hey, du kannst Homeoffice nutzen, aber dann gibt es eben auch keinen Anspruch mehr auf einen festen Büroarbeitsplatz hier.
Ja, ja.
Und das ist auch nochmal ein Change-Prozess, dass man eben sagt, hey, das ist mein Schreibtisch, dass es das dann eben nicht mehr so geht. Weil das ist tatsächlich noch ein bisschen verankert bei uns in der Kultur. Ja. Mein Tisch, mein Stuhl. Und dass sich das so ein Stück lockert und löst. Ich denke, das könnte herausfordernd sein für den einen oder anderen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man das eben freiwillig anbietet, dass man sagt, okay, hey, du kannst ins Homeoffice. Dann gibt es allerdings, also länger, mehr öfters als diese 20%, also diese eine Tag in der Woche. Dann müssen wir allerdings, auch weil der gesetzliche Rahmen hier anders ist, müssen wir schauen, dass du da auch gut ausgestattet bist daheim, dass du also nicht nur am Küchenstuhl sitzt, sondern da auch einen gescheiten Stuhl hast, dass du gesund bleibst, dann möglichst auch einen ordentlichen Schreibtisch, deine Sachen abschließen kannst, wenn es vertrauliche Daten sind oder personenbezogene Daten. Und dann bitte, wenn das alles passt, können wir das machen. Da müssen wir dann sprechen, vielleicht können wir da einen kleinen Zuschuss geben als Arbeitgeber auch, dass du das selber dir einrichten kannst. Das müsste man dann thematisieren, das muss ich mit dem Vorstand besprechen und mit dem Betriebsrat natürlich. Und dass wir da gute Lösungen und Konzepte finden und es dann auch argumentieren können. Und dafür sparen wir uns dann hier Büroarbeitsplätze, sparen uns wieder Flächenversiegelung und können da wieder gewinnen. Aber das Blödste wäre natürlich, dass jemand sich daheim ein Arbeitszimmer einrichten muss, dadurch mehr Fläche braucht und gleichzeitig hier noch Arbeitsplätze hat. Ja. Das wäre natürlich Quatsch. Also da muss man eine gute Lösung finden.
Ja.
Da braucht man gute Konzepte, die da gut funktionieren. Und da probieren wir auch schon aus, dass man zum Beispiel seine Arbeitsplätze, probieren wir gerade ein Tool aus, ein digitales, dass man seinen Arbeitsplatz freigeben kann, wenn man Urlaub hat oder nicht da ist, dass jemand anders nutzen kann.
So ein Belegungsplan dann?
Ja, oder genau. Ja, so, auch eben digital.
Spannend.
Und probieren das mal aus, wie das funktioniert. Da gibt es auch verschiedene Tools schon. Und es haben jetzt zwei Abteilungen probieren das, die natürlich auch nicht so vertrauliche Daten haben oder bei denen das funktioniert, weil es alles digital ist. Und da sind wir jetzt gerade in der Testphase, wie sowas aussehen kann. Und da ist es tatsächlich auch so, es ist gerade unsere Abteilung IT-Innovation, die teilen sich zu, ich weiß nicht genau, zu 9, 6 Arbeitsplätze aktuell.
Okay, ja. Ist schon, klingt schon nach viel working from everywhere. Also, dass sich zumindest ein Teil nicht immer im Büro befindet. Ja. Vielleicht auch mit Teilzeitkräften, die sich dann vielleicht einen Desk teilen oder so. Ja. Ja, das klingt doch, das ist doch ein ganz guter Ausblick, den man so mal mitnehmen kann, sich über dieses Thema Arbeiten im Gebäude, zu Hause, dass da noch Ideen und Konzepte entstehen. Ich glaube, das betrifft sehr, sehr viele Unternehmen, ja eigentlich alle, wo Homeoffice so im März, April Standard war oder größtenteils funktioniert hat, weil nicht am Menschen gearbeitet wurde, wie jetzt vielleicht in der Pflege oder so. Das finde ich ganz interessant. Jetzt habe ich natürlich noch die ganz spannende letzte Frage, die ich immer all meinen Interviewpartnern stelle. Und das ist das, dass ich immer frage, welche Tipps oder Tricks würden Sie anderen Mittelständlern, anderen Unternehmern, die uns hier zuhören, mitgeben, wenn man jetzt so ein bisschen auf dieses Jahr 2020 zurückblickt und vielleicht auch ein bisschen ins Nächste vorausschaut?
Einmal mutig sein und ausprobieren, ein Stück weit den Mut auch haben zu scheitern, beziehungsweise das in Kauf zu nehmen. Und ich glaube, dass man so sehr gut auf die aktuelle Situation reagieren konnte und auch immer noch kann. Gleichzeitig auch diesen Mut den Kolleginnen und Kollegen geben, und die ermutigen, einmal zu mehr Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, erkennen, was alles gut lief in der Krise. Ich denke, das ist schon toll, dass wir jetzt in unserer Branche zumindest eben keine Wirtschaftskrise aktuell haben. Und ich glaube auch, dass wir da gesamtwirtschaftlich relativ gut durchgekommen ist, auch wenn es extreme Härten gerade für Solo-Selbstständige gibt, um das euphemistisch auszudrücken. Das tut mir leid, dass ich das so formuliere. Also da ist schon richtig doof. Aber am Ende des Tages tatsächlich das Positive versuchen mitzunehmen, das andere können wir eh nicht ändern. Und der andere Punkt ist eigentlich so ein Tipp oder Trick ist, bei allen Themen, bei allen Projekten, bei allem, was wir machen, überlegen wir uns am Schluss, macht es auch Spaß? Gibt es irgendwas noch, dass wir es gestalten können, dass es noch so eine dass es noch so ein bisschen mehr hat. Also wenn ein Projekt fertig ist, ist es eigentlich noch nicht fertig, erst dann, wenn wir noch so ein Sahnehäubchen eigentlich drauf gemacht haben. Das ist sowas. Und dann, dass man eben dann auch die Erfolge feiert, das gehört auch dazu. Und selbst jetzt in dieser komischen Zeit schaffen wir es auch, die Erfolge zu feiern. Zum Beispiel eben in einem anderen Fall, wir hatten ein Unternehmen, mitten die Gruppe aufgenommen, Pajarito. Das ist eine Tochter, die Werkzeuge herstellt. Und dieses Projekt war unglaublich, wie sich die Leute reingehängt haben. Die haben SAP eingeführt. Und jetzt konnten wir diesen Erfolg vermeintlich nicht feiern. Wie dramatisch eigentlich, ja, also, dass wir jetzt da eins geworden sind und sind zusammengegangen mit einer anderen Tochter aus Ilsfeld, haben Utz in Utz Tools gegründet und unglaublich viele Leute engagiert gewesen, sehr viel Herzblut da reingebracht, sehr viel Unsicherheit gehabt und jetzt gesehen, hey, es ist alles gut und es wollten wir jetzt feiern und dann halt...
Die Party fällt aus.
Du kannst nicht alles aufschieben auf nächstes Jahr, sondern... Ja. Du musst jetzt feiern, so wie die Erfolge fallen. Und tatsächlich, wir haben sozusagen das internationale Manager-Meeting ein bisschen kopiert, ein bisschen abgewandelt, auch mit 40 Leuten gemeinsam. Extrem cooles Programm aufgestellt, mit einer Fotoshow, mit Musik unterlegt, die wir dann gemeinsam angeschaut haben. Auch ein großes Paket bekommen, da war alkoholfreier Sekt drin. Und ein kleines Gläschen, haben da dann sozusagen virtuell angestoßen. Und dann gab es Dankeschön-Rede eben vom Vorstand, wie sich es auf einer Feier eben auch dazugehört, die auch schon sehr unterhaltsam war. Und schließlich dann auch so spielerische Elemente, wie zum Beispiel dann so, dass aus der Rede vom Vorstand da am Ende gab es dann ein Quiz. Und wer die meisten Punkte geholt hat in dem Quiz, hat dann auch noch was gewonnen.
Also gut zuhören musste man.
Genau. Ja, das war einfach die Zusammenfassung aus dem aus dem Workshop und so weiter. Und es war einfach spielerisch und es war nett. Und das zeigt einfach, hey, auch in diesen merkwürdigen Zeiten kannst du feiern. Musst halt ein bisschen kreativ sein und eben da den Mut haben, das einfach auszuprobieren. Und wenn mal technisch was nicht klappt, hey, was soll's? Machen wir nochmal einen Anlauf und dann funktioniert's.
Ja, toll. Schönes Schlusswort. Das nehme ich gerne mit, dass man tatsächlich auch überlegt, was bringt es uns an Freude? Was bringt es uns an Spaß bei den Dingen, die man tut? Nehme ich jetzt mal mit raus. Und das letzte war das Feiern. Das finde ich auch nochmal ganz schön, ne? Dass man tatsächlich Erfolge feiert, trotz all dieser Umstände sich Dinge überlegt und guckt, was man draus machen kann.
Und sich auch bewusst werden, was man alles geleistet hat. Und dafür eben eine Seite bei uns im Bereich, die ist tatsächlich für mich wichtig, aber ich glaube auch für andere, dass man sich einfach bewusst macht hier, hey, was wir schon alles geleistet haben. Und das ist nicht selbstverständlich, dass wir so in der gesamten Gesellschaft eigentlich so neuschwäbisch resilient sind und das so gut gewuppt haben. Also da echt, das ist toll. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir durch diese dunkle Jahreszeit kommen. Und da ist eben wichtig, Wege finden, wie man sich auch digital treffen kann oder eben sozial verhalten kann. Und dann kommen wir da auch gut durch.
Dankeschön. Das nehme ich jetzt mal mit als letztes Wort, als Tipp für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich an dieser Stelle, Herr Neimeyer, für das Interview, für die Tipps am Ende und die Geschichte zu Utz in Utz und verabschiede mich ganz offiziell von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Sehr gern. Herzlichen Dank, Frau Leif. Bleiben Sie gesund.
Tschüss.
Ciao.